Alle hielten uns für tot. Wir wurden seit fast 2 Monaten vermisst und waren 12 Jahre alt. Was sonst hätten sie denken sollen? Natürlich waren sie froh, als sie uns wieder hatten. Trotzdem war nichts mehr so wie früher. Es war, als wären wir von den Toten zurückgekehrt und nun in irgendeiner Weise befleckt. Dass wir gegen jede Chance überlebt hatten, machte uns schuldig. Ich sah ihnen an, was sie dachten. Bestimmt hatten wir unsere Seelen verkauft oder Schlimmeres. Sicher, das Ganze war nicht unsere Schuld gewesen, jedenfalls nicht ausschließlich, aber trotzdem. Wir waren nicht mehr dieselben. Und sie hatten recht damit, wenn auch nicht so, wie sie dachten. Für uns zählte, dass wir auserwählt worden waren, aus der Menge herausgegriffen. Wir hatten seit jeher den Verdacht gehabt, dass wir anders waren. Endlich hatte es sich bestätigt. Es war zwecklos, so zu tun, als wäre dem nicht so. Und zu unserer Erleichterung erwartete das auch niemand mehr von uns. Die Welt hatte erkannt, dass wir außergewöhnlich waren und hielt Abstand zu uns, als wären wir scharf gemachte Bomben, die eines Tages ohne jede Vorwarnung explodieren könnten. Wenn ich schon darauf bestehe, dass wir auserwählt worden waren, sollte ich ehrlicherweise auch zugeben, dass er mich als Zweite gewählt hat. Carly May war die Erste. Ich rede mir ein, dass das purer Zufall war, allein ein Umstand der Geografie. Dass er uns beide gleichermaßen wollte, nur eben zum fraglichen Zeitpunkt näher an Nebraska war als an Connecticut. Aber ich weiß, dass es bei ihm keine Zufälle gab. Ich war die Zweite, Carly die Erste. Bis in alle Ewigkeit. Unsere Fotos waren überall, auch wenn wir es nie auf eine Milchtüte schafften. Meistens hatten wir diesen todgeweihten, ich wurde längst in Stücke gehackt und im Wald verscharrt Gesichtsausdruck. Im Fernsehen und in den Tageszeitungen sah man oft Schulporträts von uns, auf denen wir vor rauchblauem Hintergrund verträumt und tragisch lächelten. Aber es wurden auch Pressefotos von uns veröffentlicht. Carly mit funkelnden Diademen auf ihren goldblonden Locken, den geschminkten Mund zu einem Lächeln verzogen, in dem etwas beunruhigend Verheißungsvolles lag. Ich, Lois, dagegen ernster. Meine Buchstabierpokale in der Hand. Die Anziehungskraft eines feindseligen Kätzchens ausstrahlend. Zumindest kommt es mir so vor. Als Carly May 18 war, verschwand sie erneut, diesmal aus eigenem Antrieb. Sie hinterließ eine Nachricht. »Sucht nicht nach mir. Ihr findet mich sowieso nicht«, hatte sie auf eins der Porträts in ihrer Pressemappe gekritzelt. Sie hatte sich auch einen Schnurrbart gemalt und das Weiße ihrer Augen geschwärzt. Das weiß ich deshalb, weil ihre Stiefmutter Gail mich 2 Jahre später anrief, während sie gerade an ihren Memoiren arbeitete. Sie dachte, ich wüsste vielleicht, wo Carly May steckte. Aber ich wusste es nicht. Ich hatte seit Jahren nichts mehr von Carly gehört. All das kann man in Gails Buch nachlesen, wobei sie den Schwerpunkt natürlich auf ihr eigenes Leiden und ihren zupackenden Charakter legte. Sie schickte mir ein Exemplar. Ich warf das Buch von einer Brücke. Als Carly wieder in mein Leben trat, war sie nicht mehr Carly Mae Smith und wir waren fast 30.
Im Kopf führe ich andauernd Streitgespräche mit diesem blöden Schriftsteller. Er ist schuld daran, dass ich mich total in die Frage nach der Motivation verbissen habe. Warum hat er es getan? Lois und ich sind nie dahinter gekommen. In jenem Sommer haben wir uns oft darüber unterhalten, wann immer sich die Gelegenheit bot. Wir hatten einige Theorien, aber mit Gewissheit wussten wir nichts und auch die Polizei fand es nicht heraus. Das Ende gab uns jedenfalls keine klare Antwort. Insofern, und glauben Sie mir, ich hasse es, das sagen zu müssen, hat William das Schriftsteller-Arschloch zumindest in Teilen recht. Der Film befasst sich nicht mit der Frage nach dem Warum. Das Buch auch nicht, um die Wahrheit zu sagen. Man bekommt zwar eine Erklärung, aber die ist recht oberflächlich. Ich scheue sein Wort Schlamperei, aber seit neuestem habe ich ständig diese verdammte Stimme im Kopf, die sagt, ist es nicht wirklich ein bisschen dürftig, einfach nur zu behaupten, er sei verrückt? Der ganz normale Psycho von nebenan? Plötzlich kommt mir der Gedanke, dass Filmlogik normalerweise rückwärts funktioniert. Man macht den Bösewicht zu einem Verrückten, weil man verrückt sein muss, um das Verbrechen zu begehen, um das es sich dreht. Denn ohne Verbrechen gibt es verdammt nochmal keine Story. Das Verbrechen ist die Story. Und was den Zuschauer wirklich interessiert, ist nicht, warum der Täter es tut, sondern was er tut und wie. Vielleicht bekommt man einen billigen kleinen psychologischen Hinweis. Sagen wir, er ist nicht einfach grundlos verrückt, sondern weil er als Kind arm war und von seiner Mutter schlecht behandelt wurde. Die Ursachen ähneln sich immer. Oder vielleicht war er auch reich und sein Vater hat ihn schlecht behandelt. An der Logik ändert das nichts. Der Bösewicht war arm und seine Mutter hat ihn schlecht behandelt, damit er verrückt wird, damit er das Verbrechen begeht. Und schon wären wir wieder bei der Story, denn genau da wollten wir hin. Das Verbrechen kommt als erstes. Das Motiv ist Nebensache. Im wahren Leben hingegen muss logischerweise das Motiv an erster Stelle kommen. Die Standardgeschichte ist keine richtige Geschichte, stimmt's? Die meisten Menschen werden nicht verrückt, jedenfalls nicht so verrückt. Und deswegen begehen sie auch keine schrecklichen Verbrechen. Folglich gibt es keine Geschichte und wir erfahren nie etwas über sie. Sie gehen einfach ihrem Beruf nach, haben vielleicht eine Familie, spielen in ihrer Freizeit Golf oder was weiß ich, und irgendwann sterben sie. Das Leben der meisten Menschen ist keine Geschichte. Das hätte mir eigentlich schon viel früher klar werden müssen. In meinem gegenwärtigen Geisteszustand allerdings kommt das als ein ziemlich harter Schlag. Mein Leben wurde zu einer Geschichte. Aber nicht etwa deshalb, weil ich irgendetwas Bemerkenswertes geleistet hätte, sondern weil ein Verbrechen an mir begangen wurde. Alles, was ich tue, alles, was ich jemals tun werde, weist in der einen oder anderen Form auf dieses Ereignis zurück. Es ist meine Geschichte. Ich kann ihr nicht entkommen. Insgeheim habe ich das wohl schon immer gewusst, nur habe ich es mir noch nie so klar vor Augen geführt. Aber ich schweife von der Frage nach dem Motiv ab, die ich nach wie vor nicht beantworten kann und die nach einem Martini schreit. William kann mich mal. Er kennt die Wahrheit nicht. Als ich 12 war, wurde ich 6 Wochen lang von einem liebenswerten Irren gefangen gehalten. Das ist meine Geschichte.